Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der viele Jahre beim Spiegel war, der jetzt Journalismus im Internet macht. Guten Morgen und herzlich willkommen, Kurt Schnippen.
Hallo, grüß Sie.
Wie gut haben Sie Klaas Relotius gekannt, Herr Schnippen?
Ja, wie gut. Wie sich herausstellt, nicht so gut, weil er saß auf dem Flur, auf dem ich auch beim Spiegel saß. Zwar hatte ich nicht direkt mit ihm zu tun, also ich war nicht sein Ressortleiter mehr. 2012 hatte ich ja
Schluss. Also Sie haben ihm keine Aufträge gegeben?
Keine Texte redigiert, sondern immer mal so mit ihm gesprochen. Man hatte das Gefühl, dass er ein ganz zurückhaltender, schüchterner Mensch. Mhm. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass er ständig Angst hatte, dass man hinter die Fassade blickt. Aber weil er eben so eine Type war, konnte er, glaube ich, auch so viele Leute täuschen.
Ist Ihnen bei seinen Texten was aufgefallen?
Sie waren immer sehr glatt. Aber ich will jetzt nicht im Nachhinein sagen, dass mir da irgendwas aufgefallen ist. Das wäre eine Anmaßung.
Okay, ansonsten wissen Sie, wie es ihm heute geht? Ich meine, der Fall war schon einigermaßen tief.
Ja. Also nicht nur für ihn. Für viele beim Spiegel, die jetzt sozusagen die Scherben zusammenkehren müssen. Und natürlich auch für andere Journalisten, die ihn bewundert haben. Ja. Es gab ja viele.
Und die ihm die Preise gegeben haben.
Zu dem gehörte ja auch der Reporterpreis, den ich mitveranstalte. Können wir sicher nochmal drüber reden, warum die Jury auf ihn reingefallen ist.
Ja. Können wir gleich machen.
Ja, machen wir gleich.
Warum sind Sie auf ihn reingefallen?
Die Jury, so ist der Reporterpreis organisiert, wird vom Reporterforum veranstaltet. Das ist ein Verein von Journalisten aus allen möglichen Redaktionen. Und da gibt es eine Jury und die ist autark. Und da sitzen in dem Fall 11 Juroren drin, 8 Frauen, 3 Männer.
Okay. Sie nicht?
Ich nicht, nein. Mhm. Auch Stefan Lebert nicht, der das mitveranstaltet. Auch vom Spiegel saß da keiner in der Jury, sondern ja, hoch angesehene Journalisten. Und die haben jetzt im Nachhinein auch natürlich debattiert, was ist da schiefgelaufen. Und sie sagen, wenn das alles gestimmt hätte, was in der Geschichte steht, jetzt Kinderspiel, das war eine Reportage darüber, wie ist der Syrienkrieg entstanden. Aus heutiger Sicht fallen dann da viele Dinge auf, aber als wir da zusammensaßen und über den Text geurteilt haben, fanden wir den eigentlich vor allen Dingen gut recherchiert.
Gut, haben Sie den Preis inzwischen zurückgenommen?
Ja, das hat er unmittelbar selbst gemacht, hat den Preis zurückgegeben.
War der mit Geld verbunden?
Nein, der ist nicht dotiert.
Ja. Ansonsten hat er viele Preise gekriegt, wo ja auch dann die Preise erstens zurückgenommen worden sind und zweitens auch die entsprechenden Preisgelder zurückgefordert sind.
Ja.
Bringt er nochmal ein Bein auf den Boden?
Das weiß ich nicht. Im Journalismus glaube ich nicht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da nochmal irgendjemand sagt, hier schreib mal eine Reportage oder mach mal ein Interview. Und der hat ja mehr Interviews gefälscht als Reportagen. Und er hat ja, glaube ich, 17 Redaktionen reingelegt.
Ja, also nicht nur der Spiegel, aber der Spiegel natürlich in allererster Linie.
Ja, klarerweise. Vor allem jetzt natürlich aktuell in den letzten 2-3 Jahren. Ja.
Wenn wir über diesen Fall Klaas Relotius sprechen, Herr Schnippen, nochmal, Sie hatten direkt mit ihm nichts zu tun, haben ihn aber erlebt. Und welchen Eindruck hat er damals auf Sie gemacht?
Naja, ein sehr zurückhaltender, bescheidener Mensch, dem man nicht zutrauen konnte, zu übertreiben. Unsauber zu arbeiten. Mir kam er so ein bisschen vor, also aus heutiger Sicht, damals hätte ich das anders formuliert. Ich habe mich ja als Reporter sehr viel umgetan in der zerfallenen DDR. Mhm. Und wenn man da mit Stasi-Leuten zu tun hatte, hatte man immer das Gefühl, die sind hinter so einer dicken Glasscheibe. So, und das Gefühl hatte ich aus heutiger Sicht. Man fängt ja an, einen Menschen anders zu sehen, wenn man dann hinter seine Fassade blickt. Das war eigentlich auch der Eindruck von Relotius. Der lebt hinter einer dicken Glasscheibe.
Das Ausmaß seiner Fälschungen war, zumindest was den Spiegel angeht, enorm. Fast 60 Geschichten. Das kann ja auch nur so funktioniert haben, dass da ein paar Leute, wie soll man es formulieren, letztlich dann doch versagt haben. Wer in allererster Linie diese Dokumentare, die für den Faktencheck zuständig sind?
Nein, also zu diesen Internas, da gibt es ja eine Kommission im Spiegel, die soll das mal in Ruhe machen, das maße ich mir nicht an zu beurteilen. Ich habe nur sozusagen aus dem Spiegel gehört, dass er ja nicht einfach losgefahren ist und Geschichten erfunden hat, sondern er hat diese erfundenen Geschichten von Anfang an abgesichert, zum Beispiel mit erfundenen Mail-Accounts. Sodass, wenn er nach Belegen gefragt wurde, Belege vorlegen konnte, die gefälscht waren. Also das war eine durch und
professionell
durch organisierte Fälscher-Geschichte. Arbeitsweise. Ja, also ich fahre los und versuche gar nicht erst eine Geschichte zu recherchieren, sondern habe von Anfang an im Kopf, wie kann ich sie am besten fälschen. Und gegen diese Art von Betrug ist natürlich eine Redaktion nicht gefeit. Zukünftig, glaube ich, werden es solche Leute schwerer haben, weil man damit rechnet, dass sowas passieren kann. Ich glaube aber da in dem Fall, zumal er auch viele Redaktionen so reingelegt hat, muss man das in Ruhe aufarbeiten und dann gucken, wie hat er eigentlich.
Aber welche Sicherungssysteme müssen da konkret eingezogen werden, damit eben solche Geschichten auch in diesem dramatischen Ausmaß nicht mehr passieren?
Naja, nun muss man ja sagen, dass es im Spiegel passieren konnte, verschärft ja die ganze Situation, wenn man über Konsequenzen redet. Der Spiegel hat eine 60-köpfige Dokumentation und ich habe die ja in den Jahren beim Spiegel erlebt. Das ist schon, also wenn Sie einen Text fertig haben, dann sitzen Sie einem Dokumentar gegenüber und müssen Zeile für Zeile die Belege liefern. Und wenn der, mein letzter Text war zum Beispiel über Dioxin,
ja.
wenn der Kollege, der mir gegenüber sitzt, das Gefühl hat, oh, da brauche ich jetzt mal den Rat eines Chemikers oder eines Mediziners oder eines Biologen, dann wird der Text auch weitergegeben an die Experten in der Dokumentation. Heißt mit anderen Worten, wenn das im Spiegel passiert, ist natürlich der Druck in all den Redaktionen, die solche Verifikationsabteilungen nicht haben, zum Beispiel hier im Radio,
klar,
haben sie das ja nicht. Bei einer Live-Sendung ist es sowieso schwierig, aber wenn sie hier Feature-Reportagen on air schicken, wer guckt da eigentlich drauf?
So. Das können wir nachher gerne thematisieren, ja. Was Sie mir in einer Live-Situation alles erzählen können,
ja.
Was mir andere Gesprächspartner erzählen können. Und ich kann letztlich, wie soll ich einen Faktencheck in einer Live-Situation im Radio,
man
geht nicht.
Ja.
Irgendwo der halbwegs noch funktionierende, gesunde Menschenverstand sagt mir dann vielleicht, so war's.
Ja.
So war es nicht.
Aber wenn ich Sie beschwindel jetzt über meinen Lebenslauf, dann könnten Sie durch eine gute Vorbereitung sagen, Moment, ja. Sie waren ja viel länger beim Spiegel. Oder Sie waren ja doch Vorgesetzter von Relotius, wenn ich Sie da jetzt beschwindelt hätte.
Okay, oder wenn Sie mir gesagt hätten, Sie waren 20 Jahre Missionar in Afrika.
Ja.
Und okay.
Naja, aber beim Radio haben Sie ja noch eine gute Begründung live, klar. Aber jede Tageszeitung, die meisten Wochenzeitungen haben keine Verifikation.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Kurt Schnippen, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, der Mann, der ganz viele Jahre, insgesamt fast 30, beim Spiegel war, als Reporter auch in der Welt unterwegs war und wie oft, wie soll ich es formulieren, in der Gefahr stand, das ein oder andere Detail dazu zu dichten.
Jeder Reporter steht vor der Versuchung, nur für mich war der Reiz eigentlich immer, nach der berühmten Definition, Reportage ist ein Stück Wirklichkeit gespiegelt durch ein Temperament. Also zu erleben, man sieht etwas und versucht dafür eine Sprache zu finden.
Ja.
Nun ist es aber so auch in meiner Entwicklung, also ich hatte sozusagen eine Reportagephase, wo ich sehr viele Reportagen geschrieben habe. Hab dann aber, ich würde sagen, so seit der Jahrtausendwende auch entdeckt, dass es eben viele Themen gibt, die sich nicht erzählen lassen.
Ja,
also dass
zum Beispiel?
Die Wirklichkeit, der ganze Vorgang um 9/11.
Mhm.
Also diese großen Veränderungen oder die Finanzkrise oder so. Das sind, von daher haben wir dann auch beim Spiegel immer sehr in Teams gearbeitet. Also Fachleute,
ja.
Investigative zusammen mit Reportern, um komplexe Zusammenhänge so aufzubereiten, dass sie gut lesbar sind. Das sind dann Reports
Aber um nochmal auf den ursprünglichen Reporter Kurt Schnibben zu kommen, also Sie haben viel Indochina gemacht. Da kommt kein Mensch hin. Da wäre es doch ein einfaches, keine Ahnung, die Geschichte ein bisschen auszuschmücken, zuzuspitzen, dem ein oder anderen Reisbauern ein Zitat in den Mund zu legen, das so nie gefallen ist.
Ja, aber das hat für mich nie den Reiz, man hätte ja auch zu Hause bleiben können. Sondern die größte Geschichte, die ich in Vietnam erlebt habe, war was da mit Dioxin passiert ist. Und da war die Wirklichkeit so unglaublich, da musste ich nichts erfinden, da musste ich nur in die USA fahren, recherchieren bei Anwälten, die Dioxinopfer vertraten. Also das verstehe ich ja an Relotius bis heute nicht. Also dieser berühmte Fall da in Fergus Falls, wo ich 4 Wochen bin oder sogar noch länger. Und dann der Kollege Scheuermann ist ja danach hingefahren und seine Geschichte ist ja großartig. Also was ist in so einem Dorf? Oder beziehungsweise, wenn ich dann unbedingt einen Ort suche, wo ich beschreiben will, wie Trump-Wähler zu Trump stehen. Wenn ich merke, ich bin in einem Ort, wo die eigentlich klarkommen mit dem Präsidenten und ich will unbedingt eine andere Geschichte erzählen, dann kann ich auch woanders hinfahren.
Ja. Wobei der Kollege Hans Leindecker ja eine interessante Erklärung abgegeben hat, dergestalt, dass er gesagt hat, wir sind alle höchst empfänglich dafür, dass ein amerikanischer Trump-Fan ein pistolenvernarrter, rassistischer Todesstrafenbefürworter ist, der breitbeinig wie ein Cowboy durch die Welt rennt.
Ja, klar. Also das ist eine der großen Herausforderungen im Journalismus, eben seine Vorurteile nicht hinterher zu recherchieren, also nicht weltanschaulich zu arbeiten, sondern weltbetrachtend. Also ich fahre irgendwo hin und beschreibe das, was ich da sehe. Und da sollten auch in der Regel dann keine sozusagen geschlossene Narrative dabei rauskommen. Also was mal so ein Ideal war von Reportage, die berühmte Nussschale, ja, also durch ein Einzelschicksal Weltgeschichte beschreiben zu können. Ich glaube, das wird jetzt nach Relotius auch immer weniger praktiziert werden, weil es auch immer eigentlich die Versuchung hat, Wirklichkeit zu bearbeiten.
Es gab einen Schweizer Kollegen, Tom Kummer, 90er Jahre, der Hollywood-Interviews erfunden hat. Hat das so die Relotius-Tragweite Ihrer Einschätzung nach?
Ja, wenn man will, kann man das vergleichen. Hat damals natürlich ein anderes Genre betroffen, nämlich das Interview. Komischerweise hat man damals aber nicht diskutiert, ob man keine Interviews mehr führen sollte. Es gibt ja heutzutage so eine Diskussion über Reportage, was albern ist. Sicher ist die Reportage ein scharfes Schwert. Also man muss genau wissen, wann mache ich eine Reportage, dann mache ich lieber einen Report. Aber generell zu sagen, Reportagen stehen jetzt nach Relotius unter Generalverdacht, ist Blödsinn. Ja, Kummer war auch so eine schillernde Figur. Der allerdings ein ganz anderer Typ. Also das war eher so der Angeber. Den habe ich nie persönlich getroffen, aber natürlich damals seine Interviews gelesen im SZ-Magazin und in Tempo.
Also die Relotius-Nummer war ja eigentlich viel professioneller, weil wenn einer bescheiden, zögerlich, skrupulös auftritt, dann unterstellt man ihm ja viel weniger böse Absichten.
Richtig, genau so, ja.
Dann gab es einen Kollegen, auch vom Spiegel, der inzwischen, glaube ich, Hauptstadtchef ist, René Pfister. Der musste mal einen Preis zurückgeben, weil er in seiner Reportage im Hobbykeller von Seehofer war und die Eisenbahn beschrieben hat, die Modelleisenbahn. Der war nie dort.
Gut, da würde ich jetzt mal ganz scharfe Mauer ziehen. Also das eine ist ein Betrüger und der René Pfister ist ein ordentlicher, toller Journalist, der in einem Text einen handwerklichen Fehler gemacht hat, nämlich auf den Halbsatz zu verzichten, erzählte mir Seehofer.
Ja.
So. Seehofer hat ja auch alles das, was René Pfister beschrieben hat, bestätigt. Also ist auch nichts falsch. Er hat nur, wie gesagt, eine Szene. Sie haben es eben übrigens auch falsch dargestellt. Er war nicht in dem Eisenbahnkeller, sondern aus dem Text konnte man vermuten, dass er im Eisenbahnkeller war, war er aber nicht, sondern Seehofer hat ihm diese Szene erzählt. Und nochmal, wenn er dann reingeschrieben hätte, erzählt mir Seehofer, wäre das eine wunderbare Geschichte.
Ja, und um das abzuschließen, Annette Rammelsberger von der Süddeutschen, die daneben stand, als Seehofer das mit der Modelleisenbahn erzählt hat, hat es genauso bestätigt.
Ja, ja.
Dann gibt es eine andere Geschichte, Herbert Brandl, SZ-Chefredaktion, Seite 3, Geschichte über den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Herrn Voskuhle. Und man hätte aufgrund des Textes davon ausgehen können, dass er, Brandl, in der Küche von Voskuhle stand, als der Gemüse geschnippelt hat.
Ja, das finde ich so ein bisschen traurig. Und dadurch verharmlost man eigentlich auch das, was Relotius gemacht hat, wenn man diese Fälle jetzt aus dem Archiv holt und sagt, da gab es ja auch den Brandl, der ein zu Recht angesehener Leitartikler ist, der sich dort an einer in einer Reportage beschäftigt hat mit dem Voskuhle. Das sind Fehler, die kommen vor und die sollte man auch nicht machen, aber das ist eine ganz andere Kategorie von
Das habe ich auch nicht unterstellen wollen.
Naja gut, aber warum reden wir dann drüber?
Weil, in dem Zusammenhang. Weil es doch Sinn macht, Beispiele im Journalismus zu bringen, die dann auch zu erklären, ja. Auch vor dem Hintergrund, dass es, Herr Schnippen, inzwischen sowas wie einen Generalverdacht gegen Journalisten gibt,
ja.
Dass die grundsätzlich Lügen, ja. Tricksen und betrügen.
Da können wir gern drüber reden. Das verschärft sozusagen auch die Situation jetzt, dass es eben dass es ein Teil der Leser gibt, nicht nur AfD-Wähler, übrigens, die an der Glaubwürdigkeit von Journalismus zweifeln. Und das verschärft sich natürlich durch so einen Fall wie Relotius. Und darum ist er besonders katastrophal.
Kurt Schnippen, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, der Mann, der bis Ende 2017 als Redakteur und Reporter für den Spiegel in Hamburg gearbeitet hat, schon davor ein Internetprojekt auf die Beine gestellt hat, das Reporterforum. Und jetzt, ich glaube vor 2 Jahren, die Reporterfabrik. Was haben die miteinander zu tun?
Na, Reporterforum ist gar nicht so sehr ein Internetauftritt, sondern ist eigentlich ein jährliches Branchentreffen von 300 Leuten aus allen möglichen Redaktionen, die sich über Handwerk austauschen. Die darüber reden, wie arbeiten wir, nicht nur was Reportage angeht, sondern auch Essay, Interview. Mhm. Also ist ein handwerklicher Austausch über Kriterien. Reporterfabrik ist eine Sache, die wir jetzt 1,5 Jahre lang vorbereitet haben und die jetzt am nächsten Montag online geht mit ungefähr 300 Tutorials. Das ist eine Journalistenschule für jede und jeden.
Mhm.
Also wer sich für Journalismus interessiert, kann da im Wesentlichen 3 Dinge machen. Erstens sich informieren darüber, wie klassische und soziale Medien funktionieren. Zweitens kann er Kurse belegen, um sich auch ein eigenes Wissen anzueignen. Aha. Und drittens soll die Reporterfabrik auch helfen, Desinformationen zu erkennen.
Okay.
Dass man selbst merkt, okay, wenn ich eine bestimmte Meldung habe, einen bestimmten Artikel, wie kann ich eigentlich relativ schnell herausfinden, ob der stimmt oder nicht.
Wie einfach oder wie schwierig ist es in dieser konfusen Medienwelt eine Fälschung zu entdecken?
Naja, dafür gibt es bestimmte Tools, dafür gibt es auch so ein Fact-Checking, wo man so 7 Punkte durchgeht. Also wir reden jetzt nicht von Fälschung à la Relotius, sondern von dem Zeug, was so auf der Nachrichtenebene an Unsinn durchs Netz wabert.
Beispiel?
Oh, ganz viele Sachen. Irgendwo soll ein Flüchtling eine Frau vergewaltigt haben.
Mhm.
Was leider vorkommt, aber viele Berichte stimmen eben auch nicht. Oder irgendeine Behauptung eines AfD-Menschen über zum Beispiel diesen Vorgang da in Bremen, wo jemand niedergeschlagen wurde, ein AfD-Abgeordneter, ein schrecklicher Vorgang, der dann aber ausgeschmückt wurde und so weiter. Also hat man Möglichkeiten, dann durch Recherche selbst auch herauszufinden, was stimmt daran und was nicht.
Wenn man das will
und ein
Interesse daran hat.
Klar.
Stellen Sie oder haben Sie in Ihrer Arbeit festgestellt, dass viele gar nicht mehr bereit sind, sich auf auf etwas Offenes einzulassen, sondern auch vielleicht befeuert durch das Internet, sich nur noch mit Leuten austauschen, die der gleichen Meinung sind wie man selbst?
Naja, es hat sich so ein, bei einem Teil der Bevölkerung so ein Grundmisstrauen gegenüber Medien breit gemacht. Da hat das Internet zu beigetragen, zunächst mal auf eine ganz richtige Weise, nämlich zu erkennen, das, was um 20 Uhr in der Tagesschau gezeigt wird oder das, was jeden Morgen in der Tageszeitung steht, ist nicht die ganze Wahrheit. Mhm. Also vor 20 Jahren hat man ja gedacht, okay, da kriege ich einen Blick auf die wesentlichen Dinge. Und das Netz hat geholfen zu erkennen, dass es eben eine Wirklichkeit gibt, die in einer Tageszeitung oder in einer Tagesschau nicht stattfindet. Zunächst mal positiv. Daraus allerdings zu folgern, dass all diese Medien so verschwörungstechnisch unterwegs sind, um die Leute zu belügen und zu betrügen, das ist dann schon wieder Verschwörungstheorie.
Diese heutige SWR1-Leute-Sendung mit Kurt Schnippen ist eine, die, wenn man sich die Mails im Studio anguckt, polarisiert. Zum einen eine Sammlung diverser Beschimpfungen, die ich jetzt nicht vorlesen werde, bis zu dem Punkt, dass der Spiegel, also das Blatt, für das Sie lange geschrieben haben, eines ist, das nichts anderes kann, als gegen Russland und Putin zu hetzen. Und ansonsten, alles, was im Falle Relotius passiert, ist nur die Spitze eines Eisberges sei, weil Journalisten professionelle Betrüger sind.
Ja, ich kann ja sozusagen, so muss man zur Kenntnis nehmen. Es betrübt mich auch, dass Menschen, ich unterstelle mal jetzt, dass sie auch aus Interesse an Informationen dann zu solchen Einschätzungen kommen. Ich würde das pauschal immer so zurückweisen. Und was den Spiegel angeht, nur mal eben sich vergegenwärtigen. Die ganze NSA-Affäre unter Obama hat der Spiegel in Deutschland aufgedeckt. Ja, also daran mitgewirkt.
Und in der Vergangenheit noch ein paar andere Geschichten.
Ja, also das ist, glaube ich, immer so, dass die jetzt die Amerikaner einen seltsamen Präsidenten haben, das muss man schreiben als Journalist. Und dass Putin auch ein Autokrat ist, der bestimmte Dinge macht, wie zum Beispiel die Besetzung der Krim, gegen die man als Journalist sein muss und darüber informieren muss, was da vor sich geht. Das gehört zu unserem Job. Und dass es dann wiederum Menschen gibt, die Putin freundlich gegenüberstehen, das nimmt man dann auch zur Kenntnis. Und die haben ja auch Medien, aus denen sie sich dann möglicherweise alternativ informieren
können. Haben Sie denn auch festgestellt, dass der Ton in den letzten Jahren härter und rauer geworden ist?
Ja, ja. Ich habe in den letzten Jahren beim Spiegel auch mich immer wieder mit Lesern getroffen. Das waren sogenannte Leserdinner. Habe auch mal einen Text im Spiegel geschrieben, wo ich mal das neue Verhältnis zum Leser formuliert habe. Und diese Gründung der Reporterfabrik, die geht auch mit darauf zurück, dass wir ein neues Verhältnis haben zwischen Journalisten und Lesern. Und die Reporterfabrik soll eine Plattform sein, wo man sich begegnet. Das heißt, wo kritische, dem Journalismus kritisch gegenüberstehende Leser sehen können, wie Journalisten arbeiten. Mhm. Ja, also, dass sie einen Einblick bekommen in die Arbeitsweise von Journalisten, dass sie auch journalistische Kriterien anwenden können für ihre eigene Arbeit. Es gibt inzwischen in Deutschland 500.000 Blogger, das sind 10-mal mehr als Journalisten, und dass die da auch die Chance haben, sich zu qualifizieren. Also von Wolf Schneider sich zum Beispiel erzählen zu lassen, wie schreibt man gerade einen Satz. Mhm. Oder eben, wie ich schon erwähnt habe, auch in der Lage sind, Fakten selber zu checken.
Ändert aber in der Summe nichts dran, dass das Ansehen von Journalisten sehr gelitten hat und dass viele, ich kann da keine seriöse Prozentzahl nennen, offenbar tatsächlich der Meinung sind, was Journalisten von sich geben, ist nicht die Wahrheit.
Ja, so pauschal ist es zurückzuweisen, aber dass Journalismus kritisch betrachtet wird, ist zunächst mal was Positives. Also ich finde den Zustand heutzutage angenehmer als vor 20 Jahren, wo Journalisten so eine Art Chefarzt-Status hatten. Ja.
Hatten die das mal?
Ja, ja. Das, was in der Zeitung steht, stimmt.
Okay.
So, das ist in der Demokratie ein Zustand, der auch nicht gesund ist. Also, dass man genauer guckt, ist richtig. Und es liegt auch an uns, also an den Journalisten, damit mit so einer Kritik anders umzugehen als früher.
Wenn wir, Herr Schnippen, über Fake News sprechen, über Fälschungen im deutschen Journalismus. Es gibt eine Fraktion der Boulevardpresse, die eigentlich mit verschiedensten ausgeschmückten Fälschungen arbeitet und eine höchst interessierte und treue Kundschaft hat.
Sie meinen die sogenannte Regenbogenpresse, die früher Soraya-Presse hieß?
Ja.
Ja, die gibt es und das kaufen die Leute, obwohl sie wahrscheinlich wissen, dass die meisten Geschichten da in diesen Blättern nicht stimmen über Herzog und Kate oder wen auch immer.
Ist das eigentlich so geblieben? Ich meine, es gab ja mal eine Zeit lang Prozesse, die geführt wurden. Es gibt ja auch gute Medienanwälte, gerade in Hamburg, die dann im Auftrag von Prinzessin Caroline beispielsweise gegen das ein oder andere Blatt prozessiert haben.
Ja, es gibt ja, man hat glaube ich mal zusammengezählt, dass, die kommen ja in der Regel wöchentlich, dass so jede dritte Ausgabe Helene Fischer auf dem Cover hat. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Tricks der Presse. Kann mich zum Beispiel erinnern an so ein Michael Schumacher Cover. Wo man so tat, als wäre das eine Geschichte über Michael Schumacher. In Wahrheit war es aber eine über seinen Manager. Mhm. Ja? Also Sorgen um Michael Schumacher und so weiter. Und dann war es aber in Wahrheit eine Geschichte über den Manager. So. Und so vermeiden die natürlich, dass dann die Leute, die sie auf dem Cover haben, Gegendarstellung machen können.
Ja, aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum Leute offenkundig solche Blätter kaufen, wissend, dass ihnen da was vorgeschwindelt wird?
Naja, das hat mit Journalismus, glaube ich, nichts zu tun, sondern mit Unterhaltung. Und die haben eine Auflage von 10 Millionen Exemplaren. Ja. Das ist eine treue Leserschaft. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und den Kopf drüber schütteln.
Wir haben vorhin uns darüber unterhalten, wie es sein konnte, dass auch der Journalismus in Deutschland, was das Ansehen und das Prestige angeht, so in den Keller geraten ist. Ist möglicherweise eine Erklärung die, dass es so eine Art Mainstream-Berichterstattung gibt. Alles, was Putin macht, ist böse und alles, was Trump macht, erst recht?
Gut, dann wäre es ja ein Phänomen der letzten Jahre, aber dieses Misstrauen gab es auch schon vorher. Also ich glaube, dass...
In dem Ausmaß?
In dem Ausmaß nicht, aber das hängt mit zwei Dingen, glaube ich, zusammen. Einmal mit der Entwicklung im Netz, da haben wir schon drüber geredet, was ich zunächst mal positiv sehe, sozusagen das Netz als Kontrollorgan auch der vierten Gewalt, also sogenannte fünfte Gewalt, wo der Einzelne sich eine zusätzliche Informationsquelle erschlossen hat. Aber natürlich muss man auch sagen, früher waren ja die Medien in Deutschland nach Parteipräferenzen sortiert. Ja. So, und diese lange Zeit der Großen Koalition hat natürlich auch der Presse nicht gut getan. Ja, also da gab es, wenn man so will, auch die Große Koalition der Medien. Und das ist in der Tat eine Entwicklung, die man zur Kenntnis nehmen und bedauern muss.
Haben Sie, Herr Schnippen, eigentlich in den vielen Jahren, in denen Sie beim Spiegel waren, wie soll ich es formulieren, ein Gespür dafür entwickelt, wann man versucht hat, sie auszutricksen, zu täuschen, zu belügen, sie zu instrumentalisieren bei einer Geschichte?
Naja, nun habe ich sehr viel zu tun gehabt mit Nicht-Profis. Also ich habe zum Beispiel, war nie in der Politberichterstattung, hab mal phasenweise Rot-Grün unter Schröder als Journalist begleitet, aber ich habe nie sozusagen mit Kommunikation oder selten mit Kommunikationsprofis zu tun gehabt, die mich irgendwie reinlegen wollten.
Also dieses Gefühl oder dieses Erlebnis hatten Sie so gut wie nicht?
Selten. Damals, da war ich ja noch bei der Zeit in der Barschel-Affäre. Da war natürlich ein versierter Profi, also Pfeiffer am Gange. So. Okay. Aber ich habe mehr, sagen wir mal, mich mit den einfachen Leuten beschäftigt und da habe ich das eigentlich, ist mir das kaum passiert, dass da.
Im Zeitalter des Internet geht auch für Journalisten oder bei Journalisten oft Schnelligkeit vor Gründlichkeit. Kann man das nochmal umdrehen?
Ja, weil sich, glaube ich, auch bei Online-Medien sozusagen die Klickwährung ein bisschen verändert hat, ein bisschen relativiert worden ist im Sinne von Qualität. Also da, das ist, glaube ich, kein ehernes Gesetz, dass man sagen kann, die sind zu schnell, sondern das gibt auch Formate, die eben nicht schnell sind. Und gerade auch im Zuge sozusagen der Durchsetzung von Bezahlkultur, sie kriegen ja im Netz nur bezahlt für Dinge, die eine Qualität haben, die auch Zeit brauchen, sie zu produzieren. Und von daher glaube ich, je mehr sich die Bezahlkultur ausbreitet, desto größer wird auch die Qualität.
Gibt es, das wird auch in diversen SWR1-Hörermails unterstellt, sowas wie einen linksliberalen Mainstream, der alles ausgrenzt, was sozusagen an den Rändern passiert?
Mainstream gibt's immer. Die Frage ist sozusagen, wie er dann differenziert wird durch gegenläufige Entwicklungen. Und ich glaube, dass wir möglicherweise zu lange einen linksliberalen Mainstream hatten, aber inzwischen gibt's eine Gegenbewegung.
Wo gibt's die?
Die gibt's in jedem Medium. Die gibt's auch im Spiegel. Ja, also da gibt es Kolumnisten, die dagegen arbeiten. Jan Fleischhauer zum Beispiel ist der bekannteste, aber in der Welt gibt's Gegenläufige in der FAZ. In allen Medien gibt es immer so eine Wellenbewegung, ja, wo mal die eine Seite ein bisschen stärker ist, aber dann provoziert das auch die andere Seite, sich mehr zu artikulieren.
Wir haben mit dem Fall Klaas Relotius angefangen, wenn wir mit diesem Fall aufhören, positiv gewendet und positiv in die Zukunft gerichtet. Was kann der Journalismus in Deutschland aus dieser Geschichte lernen und zukünftig besser machen?
Naja, erstmal glaube ich, dass man erkennen muss, dass die Reportage eine von 12 Kategorien ist im Journalismus. Also es gibt Essay, Interview, Report. Und seit 10 Jahren habe ich so einen Standardvortrag an Journalistenschulen, schreibt mehr Reports als Reportagen, weil ich glaube, dass heutzutage die Wirklichkeit so kompliziert ist, dass sie oft durch Reports besser abgebildet werden kann als durch Reportage, zum Ersten. Zum Zweiten, achtet in den Redaktionen mehr auf Verifikation. Ja, also sorgt dafür, dass es Instanzen gibt, die auf das gucken, was ihr da macht. Drittens, arbeitet öfter im Team, was auch heißt, wenn es um Reportagen geht, Reporter und Fotograf zusammen, und entwickelt eine Korrekturkultur in jedem Medium, wo er Fehler, die überall vorkommen, auch so transparent macht, dass der Leser oder der Zuhörer nicht das Gefühl hat, wenn mal ein Fehler passiert, er soll da irgendwie verarscht werden.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag und guten Rückflug nach Hamburg.
Eins gehört. SWR.